ARD.
Der 8. Spieltag in der Bundesliga steht an und die Bayern und Trainer Kompany nach der Barcelona-Pleite in der Champions League ordentlich unter Zugzwang.
Wenn die Niederlage deutlich ist, müssen wir jetzt keine Ausrede suchen und einfach ganz schnell lernen, damit wir Sonntag gegen Bochum auf unserem besten Niveau sind.
Das Spitzenspiel ist Leipzig gegen Freiburg und unser Reporter Thomas Kunze sagt, Freiburg ist ein ziemlich gefährlicher Gegner für RB.
Es ist schon toll, was Julian da zusammengeschustert hat im Breisgau. Freiburg eine ganz stabile Mannschaft.
Der VfB Stuttgart empfängt Holstein Kiel und Trainer Sebastian Hoeneß sagte, der Sieg in der Champions League in Turin, der könnte sich gelohnt haben.
Ich hoffe, dass uns der Sieg hilft und nicht als Brustlöser, sondern einfach hilft in unserer Entwicklung.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau Bundesliga Update. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist die frische Folge Bundesliga. Wir gucken auf das anstehende Wochenende. Ich bin Tobi Schäfer und bei mir ist Jens Walbrut.
Tobi, ich grüße dich.
Hallo mein lieber Jens. Wir haben viel vor. Wir wollen alle Partien, die am Wochenende stattfinden, ein bisschen durchgehen und beginnen mit dem VfL Bochum gegen den FC Bayern am Sonntag um 15.30 Uhr. Zweikampfschwächstes Team gegen zweikampfstärkstes und natürlich deswegen ein spannendes Spiel, weil die Bayern kommen mit einer Champions-League-Abreibung aus Barcelona nach Bochum. Mhm. Das heißt meistens nichts Gutes für den nächsten Bundesliga-Gegner. Aber der VfL Bochum hat ja jetzt den Trainer gewechselt, ja. Markus Feldhoff übernimmt. Und der hat gesagt, mehr geht nicht, als direkt mal gegen die Bayern zu spielen.
Ich würde jetzt wieder sagen, das ist das einfachste Spiel des Jahres. Ich glaube, das ist auch das Spiel, wo sich alle hier drauf freuen, was jetzt auch losgelöst von der Situation ist vom Tabellenplatz. Ich glaube, mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga denkt fast jeder auch erstmal wieder an das Spiel, dass wir zu Hause gegen Bayern München spielen dürfen. Und das ist eines der größten Spiele, so müssen wir es halt angehen. Und einfach schön.
Ja. Endergebnis 7-0 für Bayern.
Naja, in der Vergangenheit haben die Bochumer da zweimal gewonnen zu Hause gegen die Bayern.
Ja,
und gerade Markus Feldhoff, das wissen natürlich nur die Älteren unter euch, also du zum Beispiel, Jens.
Ja.
Markus Feldhoff erinnert sich sehr gerne an die Bayern. Der hat in der Bundesliga für Leverkusen 1997 in einem Spiel mal dreimal getroffen gegen die Bayern.
Ja.
Blöderweise ist die VHS-Kassette mit den Highlights irgendwann von seinen Kindern überspielt worden.
Okay, da sind jetzt die Top-Skills von Messi drauf, oder?
Vielleicht sollte man ihm mal sagen, dass es vielleicht bei YouTube noch zu
Gibt's
finden.
Gibt's Markus Feldhoff auf YouTube?
Möglicherweise.
Ja.
Wir werden das recherchieren. Fragen uns aber, wie lange ist denn Markus Feldhoff Trainer in Bochum? Ist er im Prinzip nur die Übergangslösung, bis man jetzt diese Kracher Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart hinter sich hat und guckt dann nach einer Lösung, die den VfL dann in der Liga halten kann?
Ja, Markus Feldhoff ist ja als Co-Trainer schon relativ lange im Profifußball in Deutschland unterwegs, war schon echt bei verschiedenen Stationen, vielen Stationen und das ist so ein bisschen wie bei Alexander Zickler, der ja der Co-Trainer von Marco Rose ist. Ich habe den Eindruck, der will nicht in die erste Reihe und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das echt eine längerfristigere Lösung wird. Also wenn, würde es mich echt überraschen. Und wenn du mal guckst, gegen wen Bochum jetzt spielt, dem die Bayern, die haben Leverkusen.
Ja, sag ich ja. Da kannst du, wenn du dir direkt einen neuen Trainer holst, den verbrennst du dann
direkt, genau. Deswegen wird das der Move sein. Am Ende ist vielleicht auch eine leicht masochistische Ader von Markus Feldhoff, keine Ahnung, das dann einfach so anzunehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Längerfristiges ist.
Zumal das andere, glaube ich, auch gilt, wenn die Bayern so angeschlagen aus der Champions League zurückkommen. Ich glaube, dann wollen sie es wieder gut machen. Sie werden möglicherweise ein bisschen rotieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Leon Goretzka eine Startelf-Chance bekommt. Er ist, glaube ich, nicht ganz abgeschrieben bei Kompany. Und gerade in Bochum würde das ja auch irgendwie passen.
Ja, das stimmt schon. Aber hattest du den Eindruck beim Spiel gegen Barca, dass das so komplett rund läuft, wie es mit Pavlovic und Kimmich lief? Also ich habe den Eindruck, dass so die Organisation der Bayern darunter schon leidet, dass es nicht Kimmich und Pavlovic sind.
Lag vielleicht aber auch ein bisschen am Gegner. Ne? Es war jetzt das ganz große Kaliber und
ja,
die Diskussion führen wir eigentlich schon die ganze Saison.
Ja.
In der Bundesliga reicht das locker, was die Bayern machen, aber gegen die ganz Großen muss sich Kompany vielleicht dann doch nochmal eine Alternative einfallen lassen. Sonst wird das mit dem Finale dahorm nix.
Ja, die Frage ist halt, wie prinzipientreu er dann bleiben muss auch vielleicht und wann eine Ansage von der Bayern-Chefetage kommt, ob die kommt. Es ist halt immer ein gewisses Risiko, wenn du so einen sehr jungen, progressiven Trainer ranlässt. Ich meine, das war bei Nagelsmann, das war übrigens auch ein Spiel gegen Bochum, da war ich als Reporter da und da waren die ersten Spiele unter Nagelsmann waren ultra geil und der hat alles weggerockt und die haben 7-0 in Bochum gewonnen und so und ich habe gedacht, okay, wer soll die eigentlich aufhalten? Und dann irgendwann sind halt die Schwachstellen entlarvt und das ist bei Kompany jetzt ja schon ein bisschen früher passiert sogar.
Ein junger Trainer mit seiner ersten großen Station, das Thema haben wir jetzt noch ein paar Mal in dieser Folge auch. Lassen wir das Spiel mal
aber nicht bei
beiseite.
Markus Feldhoff.
Nein, nicht bei Markus Feldhoff, aber zum Beispiel bei Leipzig gegen Freiburg ja auch, wenn wir da zum SC Freiburg Schuster. Gucken. Mhm. Julian Schuster. Das ist schon ordentlich. Leipzig-Freiburg ist übrigens am Samstagnachmittag 15:30 Uhr. Das Spiel Zweiter gegen Dritter. Das ist also echt ein Spitzenspiel. Einer von den beiden ist nach Schlusspfiff auf jeden Fall Tabellenführer, bis die Bayern dann am Sonntag spielen. Beide Teams wirklich rekordmäßig unterwegs. Da können wir uns mal ein paar Zahlen angucken. RB mit 17 Punkten, so gut wie noch nie. Leipzig hat erst 2 Gegentore. Das finde ich Wahnsinn. Das ist der Topwert im deutschen Profifußball. Und die beiden Gegentore gab es übrigens beide gegen Leverkusen. Ansonsten haben die immer zu Null gespielt. Das ist schon krass, finde ich.
Das ist absurd. Und vor allen Dingen finde ich, das ist wirklich die bescheuertste Torwartstatistik, die ich je gesehen habe. Gulaschi, 93% gehaltene Bälle. Also rein statistisch hätte Leipzig 8 Gegentore mehr bekommen müssen.
Ja.
Und Gulaschi ist der Hauptfaktor dafür. Natürlich neben einer guten Organisation, klar. Aber der ist wirklich ultra drauf gerade.
Und Freiburg auch zuvor in der Bundesliga-Geschichte noch nie 5 der ersten 7 Spiele gewonnen. Das heißt, sie sind auch richtig stark und fahren eben jetzt nach Leipzig. Unser Reporter in Leipzig, Thomas Kunze, der schätzt uns mal ein, jetzt auch nach der Champions-League-Niederlage von RB gegen Liverpool. Wie gefährlich ist der Sportclub für RB?
Ja, man kann sie noch ziemlich deutlich riechen. Die Champions-League-Enttäuschung hier auf dem Stadionvorplatz ist noch gar nicht so lange her. Da hat der große FC Liverpool Leipzig mit 3 Champions-League-Punkten verlassen. 0:1 die Niederlage für RB, die dritte in Folge. Das schmeckt natürlich keinem hier. Sie sind am Tabellenende zu finden in dieser endlos langen Tabelle in der Königsklasse. In der Bundesliga läuft es deutlich besser, das ist klar, das wissen alle, aber trotzdem kann der SC Freiburg Leipzig extrem gefährlich werden. Zum einen aufgrund der eigenen Leistung ist schon toll, was Julian da zusammengeschustert hat im Breisgau. Freiburg eine ganz stabile Mannschaft, komplett in der Spur, vor allen Dingen mit diesem asymmetrischen Offensivspiel mit Rizzo Dohan, auch mit Vincenzo Grifo. Beide haben schon mehrfach getroffen, sind schwer auszurechnen, werden auch schwer zu kalkulieren sein für die Leipziger Defensive, die nach wie vor die beste der Fußball bei Bundesliga ist mit Kapitän Willi Orban und Co. Erst 2 Gegentore, das ist stark. Es gibt trotzdem ein größeres Problem oder es könnte ein größeres Problem geben, nämlich der Knöchel von Xavi. Xavi musste gegen Liverpool verletzt ausgewechselt werden, konnte überhaupt nicht auftreten. Prognose für Freiburg sieht eher schlecht aus. Diagnose ist noch abzuwarten, aber wenn Xavi fehlen sollte und das ist nicht unrealistisch, dann fehlt Leipzig auch das gewisse Etwas.
Ja, absolut. Das ist das, was ich auch vor der Saison gesagt habe. Super Kader, aber eben wenn dann wichtige Stützen ausfallen, dann haben sie ein Problem. Vielleicht können sie es aber gegen Freiburg kompensieren. Leipzig seit 5 Jahren gegen Freiburg ungeschlagen.
Ja,
das heißt immer nichts, aber...
Ja, aber Freiburg ist, finde ich, schon auch echt nochmal eine neue Challenge. Also wenn du überlegst, wie die zum Beispiel gegen Mainz oder auch gegen Union, wie einfallslos in der Offensive sie da unterwegs waren. Und Freiburg, das unterschätzt man immer, ist tatsächlich so auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Also die haben zum Beispiel die zweitwenigsten Großchancen der Liga zugelassen, auch wenn sie, was die Gegentore angeht, nur die 4. beste Abwehr sind. Also das ist schon echt sehr, sehr kompakt und das ist unangenehm, weil im Gegensatz zu Union und auch zu Mainz, Freiburg einen ganz klaren Plan auch mit Ball hat. Also die wissen, was sie damit anfangen sollen. Das ist schon, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, auch gerade weil das Offensivspiel von RB ja sehr von Individualisten abhängt, hast du ja auch gesagt, dass das jetzt tatsächlich vielleicht die erste Enttäuschung in der Liga auch sein kann für RB.
Und nochmal zu Julian Schuster vielleicht, es zeigt sich, er hat auch seine Elf gefunden, hat 4-mal mit der gleichen Startelf jetzt gespielt, nach dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leistungsträgern. Mal gucken, wie das
unerwartet
in Leipzig
dass
kommt.
Dass dieses Schuster-Wortspiel kommt.
Nächstes Spiel, Stuttgart gegen Kiel, auch am Samstagnachmittag, der VfB in der Liga seit 3 Spielen ohne Sieg. Hat nur halb so viele Punkte auf dem Konto wie in der vergangenen Saison, aktuell Platz 10. Aber dann war eben dieser große Champions-League-Abend bei Juventus Turin. Man könnte meinen, das pusht das Team jetzt in der Bundesliga, aber der Trainer Sebastian Hoeneß, der warnt.
Wir müssen aber auch hier diesen Sieg richtig einordnen. Es ist Champions-League-Nacht, es ist die große Bühne. Und jetzt kommt aber eigentlich das wichtigste Spiel für mich schon von Anfang an. In diesem Block. Und da ist es dann natürlich enorm wichtig, die Dinge einfach richtig einzuordnen für uns als Mannschaft, als allererstes, dass wir einfach dort ein klares Mindset haben.
Sebastian Hoeneß, der gegen Holstein Kiel sein 50. Bundesligaspiel als VfB-Trainer macht, er ist der beste VfB-Trainer aller Zeiten, aber hat er das Problem, dass seine Mannschaft aktuell ein bisschen mehr Lust hat auf die großen Champions-League-Nächte und weniger auf den Samstagnachmittag, wo es regnet zu Hause gegen Kiel?
Ja, also es wäre ja nicht das erste Team, wo das so die vordergründige Vermutung ist. Und das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ne? Der Kopf spielt, glaube ich, bei allem, was die machen, die entscheidendste Rolle.
Vor allem, wenn du bedenkst, dass viele ja auch in der Nationalmannschaft jetzt auch noch auf einmal eine große und wichtige Rolle spielen.
Ja.
Und das ist ja ein krasser Unterschied zur vergangenen Saison, wo sie sich auf die Liga konzentrieren konnten. Sie hatten nichts zu verlieren.
Gar nichts, ja.
Und jetzt sind sie auf einmal sehr viel mehr im Fokus. Ja. Und die Erwartungshaltung ist natürlich ein bisschen größer. Und das musst du auch erstmal erfüllen.
Ja, voll. Aber wenn du mal in die Statistik schaust, die haben 15 Gegentore kassiert und mehr als die Hälfte davon sind irgendwie Umschaltsituationen, also Ballverluste im eigenen Spielaufbau, die den Gegner dann dazu bringen, am Ende eine Torchance zu kreieren und dann ja in dieser Statistik oder auf diese Statistik bezogen auch ein Tor zu machen. Und das hat total viel mit Abläufen zu tun. Und der VfB musste halt echt sehr, sehr wichtige Spieler für die Stabilität in der vergangenen Saison, das darf man ja nicht vergessen, die waren ja auch richtig, richtig stabil, nicht nur offensiv stark, die mussten sich halt kompensieren mit beispielsweise Anton Ito. Guirassy spielt an der Stelle auch eine Rolle und das dauert, glaube ich, auch immer noch an. Wobei das Spiel gegen Juve, muss man ja sagen, auch was das angeht, war schon echt ein Riesenschritt nach vorn, finde ich.
Aber da lief ja auch die Champions League-Hymne vor.
Ja, das ist der, klar.
Und du darfst aber in der Liga auch nicht vergessen, dass die Gegner anders auftreten gegen den VfB Stuttgart jetzt als in der vergangenen Saison. Jetzt ist es
das ist
natürlich irgendwie
richtig,
ein größerer Ansporn, gegen einen Champions League-Teilnehmer anzutreten.
Ja. Ja, brutal. Das ist auf jeden Fall richtig, gerade so zu Beginn der Saison. Ne? Das ist ja, du baust ja einen Flow auf in der Hinrunde und den baust du halt jetzt gerade nicht auf, weil es halt einfach verschiedene Faktoren gibt, die neben dem rein sportlichen einfach eine große Rolle spielen, klar.
Stuttgart gegen Kiel, Samstag um 15.30 Uhr. Ebenfalls am Samstagnachmittag Augsburg gegen Borussia Dortmund. Zu den Fakten, Augsburg hat alle 7 Punkte, die sie auf dem Konto haben, bisher zu Hause geholt. Kein Team flankt mehr als der FCA, machen auch die meisten Tore nach Flanken, aber kriegen auch die meisten Gegentore nach Flanken. Das ist ein bisschen Hoffnung für den BVB. Gegen St. Pauli haben sie ja beide Tore auch nach Flanken erzielt. Ja, und beim BVB ist eben die große Schwäche die Auswärtsbilanz. Erst ein Punkt nach 3 Auswärtsspielen. Achtung, als man das letzte Mal mit so einer schlechten Auswärtsbilanz in die Saison gestartet ist, was passierte da? Da wurde Borussia Dortmund am Ende deutscher Meister. Und die große Frage ist beim BVB, was ist mit Nuri Sahin? Ein junger Trainer, da haben wir es wieder, was wir eben angesprochen haben, in seiner ersten Saison im totalen Fokus. Es gab diese Situation bei Real Madrid in der Champions League, wo er Gittens ausgewechselt hat und Anton reinkam, wo auch er gestehen musste, nachher ist man immer schlauer.
Es ist nicht aufgegangen und natürlich ist das dann auch mein Fehler, dem ich mich stellen muss.
Ja, und das bringt viele zu der Frage, kann sich der BVB das leisten, quasi einen Trainer, ich sag's jetzt mal böse, in Ausbildung zu haben, wie Nuri Sahin, ja. der war jetzt nicht sein erster Fehler, sage ich jetzt mal. Und er muss natürlich an solchen Dingen jetzt erstmal noch wachsen, aber hast du bei Borussia Dortmund die Zeit?
Das finde ich sehr schwer zu sagen. Ich finde viele Sachen, die Nuri Sahin macht, gut. Auch wenn immer wieder Dinge dabei sind, die jetzt nicht so hundertprozentig verständlich sind. Und für mich stellt sich immer die Frage, ich glaube, er hat so, was so die Idee für das Spiel seiner Mannschaft angeht, schon echt ganz gute Ansätze. Aber ich habe den Eindruck, er wird diesem Star-Ensemble, auf dieser Ebene sind alle zufrieden. Also den will er unbedingt gerecht werden und deswegen macht er manchmal Dinge, die für seine Mannschaft nicht gut sind. Ne? Also jetzt, das ist auch ein bisschen platt, das jetzt rauszuholen, aber plakativ Emre Can als Flügelspieler reinzubringen in der Champions League, wirkt auf mich jetzt erstmal so, okay, der muss auch noch spielen. So, kann sein, dass es einfach eine andere Überlegung dahinter gab, aber das, ne, und dieses, das ist ein Problem, was ich sehe, in Anführungszeichen. Und da muss er von weg, glaube ich. So, ansonsten kriegt er da keine Konstanz rein. Ich meine, er verändert ja auch ständig Grundordnung, der verändert ständig Abwehrformationen, der verändert Herangehensweisen an Spiele sehr, sehr krass. Und das kann schon damit zusammenhängen, dass er halt einfach noch ein paar Erfahrungen sammeln muss, die du halt bei der U23 von irgendwem einfach ein bisschen entspannter sammelst als auf der ganz großen Bühne.
Wie siehst du die Rolle von Matthias Sammer? Der hat ja jetzt immer intensive Auftritte, sag ich mal, als Experte und auch auf der Tribüne. Man merkt schon, dass er gewillt ist, auch zu unterstützen und einzugreifen. Aber ist das produktiv? Ich meine, in Dortmund gibt es viele, die viel zu sagen haben oder die viel zu sagen haben wollen. Macht es das für Sahin vielleicht sogar eher noch ein bisschen schwerer, wenn er weiß, hinter mir ist seine Phalanx von den ganzen Granden und das lässt ihn vielleicht gar nicht so ruhig arbeiten, wie er gerne möchte?
Also, meine Vermutung ist, je weniger Menschen in der Öffentlichkeit über deinen Job reden,
desto besser,
egal ob sie jetzt was Gutes oder was Schlechtes im Sinn haben.
Also Borussia Dortmund in Augsburg, auch dann eben am Samstagnachmittag. Samstagabend, das Topspiel an diesem Wochenende ist Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Bremen schon mit 11 Punkten, das ist Platz 8 aktuell, da ist man sehr mit zufrieden. Sehr kurios ist aber die Statistik, Beziehungsweise sagen wir erstmal noch, dass sie auswärts genauso stark sind wie die Bayern und Leipzig. Aber zu Hause haben sie noch kein einziges Tor geschossen. Mhm. Das ist schon irgendwie ein bisschen weird. Felix Gerhard, unser Reporterkollege, erklärt mal so ein bisschen die Heim-Auswärts-Diskrepanz bei Werder Bremen.
Ja, moin aus Bremen. Tatsächlich ist die Statistik kurios. Auswärts gibt es ein Offensivspektakel bei Werder wie zu Zeiten von Thomas Schaaf vor 20 Jahren. Und zu Hause geht offensiv so gar nichts. Das Ganze ist aber aus meiner Sicht relativ einfach mit dem Spielplan erklärt. Denn wenn man sich anschaut, gegen wen Werder zu Hause gespielt hat, dann sind das mit Dortmund, Bayern und Freiburg alles Mannschaften, gegen die es einzeln betrachtet keine Schande ist, kein Tor zu erzielen. Aber ist gegen Leverkusen auch nicht, ist der nächste Gegner. Und wenn da wieder kein Tor fällt, na dann kann das Problem wirklich irgendwann in den Köpfen ankommen und wirklich zum Problem werden. Die gute Nachricht ist aber, zwischendurch konnte das schon mal getestet werden. Die Torhupe bzw. dieses Nebelhorn, was hier immer gespielt wird, wenn ein Tor fällt, das funktioniert noch. Denn zwischendurch haben die Werder-Frauen im Weserstadion gespielt und die haben ein Tor geschossen und da hat das Nebelhorn funktioniert. Und der Gegner war übrigens Bayer Leverkusen. Ist vielleicht ein gutes Omen.
Ja, aber ich hätte noch ein gutes Omen auch für die Leverkusener gegen Bremen, beziehungsweise für Florian Wirtz. Für den ist Bremen immer ein besonderer Gegner. Er hat gegen Bremen sein erstes Bundesligaspiel gemacht, 2020. Und er erinnert sich sicherlich auch noch sehr gerne an die vergangene Saison. Nach dem 5:0 Heimsieg zu Hause gegen Bremen ist Leverkusen ja dann Meister geworden und Wirtz damals mit 3 Toren. Aber glaubst du, es geht was für Bremen? Eher nicht?
Nee.
Ja, wird also, schwer, ne?
Ja, also eigentlich hat Werder schon so mit Jinma, Agu, Derek Köhn, keine Ahnung, wie sie dann spielen lassen am Ende. Die haben schon auch das Tempo, was ja Leverkusen immer Probleme bereitet. Ne? Hat man ja auch in der vergangenen Woche gegen Frankfurt mit Marmoush und Ekitike, wenn die ins Rollen kommen, dann kann Leverkusen da schon echt Probleme bekommen. Also nicht, hat man ja nicht nur in der letzten Woche gesehen, aber so, ich hatte ja in der vergangenen Woche das Gefühl, dass das alte Leverkusen so ein Stück weit irgendwie zurückgekommen ist, weil sie halt abwartend waren, ruhig, den Kopf nicht verloren haben, am Ende auch das Spielglück hatten und dann wird es extrem schwer für Werder. Auch wenn Leverkusen schon ein bisschen unter Druck steht, finde ich, weil sie müssen das ja schon auch bestätigen.
So, wir haben ein paar Spiele noch nicht genannt, wollen euch die restlichen Partien des 8. Spieltages noch kurz erklären, was da passiert und beginnen mit dem Freitagabend.
Mainz gegen Gladbach oder wie man auch sagen kann, Deutschland sucht den Superstürmer. Burkhardt gegen Kleindienst, die beiden besten deutschen Torschützen in der Bundesliga bisher im direkten Duell. Mainz hat ja zu Hause auch erst einen Punkt geholt, auswärts sind sie richtig gut unterwegs. Aber das Gute ist, Gladbach kommt und Gladbach hat zuletzt gewonnen. Das heißt, 2 Siege in Folge holt Gladbach ja eigentlich nie, zuletzt im März 22. Also das sind eigentlich nicht schlechte Vorzeichen für Mainz 05.
Dann haben wir am Samstagnachmittag St. Pauli gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat fast alle Punkte auswärts geholt. St. Pauli, wie Bremen übrigens auch, noch kein Tor geschossen. Wolfsburg aber ohne Arnold. Und wir haben das laufstärkste Team mit St. Pauli gegen das laufschwächste Team mit Wolfsburg.
Union gegen Frankfurt, für mich ehrlicherweise so das heimliche Topspiel, auch wenn es vielleicht gar nicht so unterhaltsam wird, weil ich will wissen, kann Frankfurt das, was sie in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen gezeigt haben, auch gegen so einen wirklich ekelhaften Gegner wie Union bestätigen? Ne? Ich fand das super, wie variabel die waren, passsicher, gute Struktur, und das brauchst du halt gegen Union. Wenn sie das hinkriegen, haben sie da tatsächlich eine Chance, aber ansonsten wird das, glaube ich, ein zähes Ding.
Noch schöner wird es dann nur am Sonntagabend. Der erste FC Heidenheim gegen die TSG Hoffenheim. Die beiden kleinsten Orte in der Bundesliga gegeneinander. Beide ja aber auch im Europapokal noch unterwegs. Sonntag 19.30 Uhr, ein krönender Abschluss des 8. Spieltages.
Egal wie es ausgeht, es gibt auf jeden Fall einen Heimsieg.
Ja, und mit diesem grandiosen Gag sind wir dann in der 2. Liga angekommen.
Danke, dass du das kutierst, Tobi. Darauf warte ich seit 1,5 Jahren.
10. Spieltag in Liga 2, unter anderem mit dem Heimdebüt des neuen Schalke-Trainers Kees van Wonderen. Erstes Spiel ja in Hannover verloren. Jetzt Samstag Heimdebüt gegen Fürth ohne Kapitän Kenan Karaman. Das ist, glaube ich, ein Spieler, auf den Schalke nicht so gut verzichten kann.
Nein.
Und in Fürth ist ja auch ein bisschen was passiert. Da ist Zorniger nach der Derby-Pleite entlassen worden. Leo Haas ist derjenige, der als Trainer jetzt erstmal übernimmt bis Winter. Da weiß man ja jetzt auch immer nicht so genau, was kriegt man dann. Es ist undankbar, ne, gegen eine Mannschaft zu spielen, die einen neuen Trainer hat.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich, da ist schon wieder echt, der ist ja erst ein Spiel, hat erst ein Spiel gemacht und ich weiß nicht, wie oft ich irgendwelche Memes gesehen habe, wo drin stand, ich bin ja kein Harry Potter. So, das ist so. Die Schalke-Bubble ist schon wieder alert und also jetzt gegen Fürth ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil auch da Unruhe ist und Kees van Wonderen da vielleicht ganz gute Chancen hat, dann tatsächlich mit seiner eher defensiven Taktik
Was? Ich sehe es immer anders. Wie gesagt, wenn Trainerentlassung sorgt immer für einen neuen Impuls und ist dann immer...
Ja, hast du den letzte Woche bei Schalke gegen Hannover gesehen?
Schalke ist immer ein Sonderfall.
Ja, das ist schon, ungefährlich ist es tatsächlich nicht, Heimspiel, dann gegen Fürth, wo die gerade richtig kassiert haben, gegen den Club im Derby und dann Trainerwechsel, da sehe ich dann schon Potenzial für Schalke, sagen wir mal so.
Potenzial haben sie immer, aber der Druck ist groß, es muss ein Heimsieg her, sonst ist Schalke wirklich in diesen ganz gefährlichen Gefilden da unten.
Ja, sind sie eh.
Ja, ja.
Also eigentlich ist ein Sieg Pflicht, das muss man ja ganz ehrlich so sagen, ne?
Alle Spiele der zweiten und natürlich auch der ersten Liga gibt es am Wochenende wie gewohnt live und in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App. Und diesen Podcast?
Am Sonntag.
Den machen wir dann am Sonntag und den hört ihr dann am Montag.
Genau, ihr hört ihn am Montag.
Ja, machen tun wir ihn am...
Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag, da seht ihr mal.
Ja, was wir für euch machen. Vielen Dank, schönes Wochenende. Bis Montag.
Bis Montag.